Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In der Berichterstattung rund um Fukushima mag man den Eindruck erhalten haben, dass die Menschen in Japan im Allgemeinen recht stoisch darauf reagiert haben, als die Naturkatastrophen samt der folgenden Atomkatastrophe über sie hereingebrochen ist. Im Roman »Das Ende des bengalischen Tigers« von der japanischen Schriftstellerin Yoko Ogawa scheinen die Figuren ebenfalls noch im größten Schrecken Fassung zu bewahren. Das Buch der Autorin, die in der Nähe von Osaka im Süden Japans wohnt, ist gerade auf Deutsch erschienen. Heini Vogler hat die Übersetzerin des Werkes, Sabine Mangold, zum Gespräch getroffen.
Sabine Mangold, Yoko Ogawa, ist 1962 geboren. Sie wird als eine der wichtigsten Autorinnen der Gegenwart in Japan dargestellt. Wodurch ist das gerechtfertigt eigentlich?
Vielleicht, dass sie sich selber keiner Gruppe zuzählt, sondern sehr individuell arbeitet und diese Kategorisierung eher ihren Kritikern überlässt. Dass sie eben so sehr individuell dann schreibt auch, sehr enigmatisch.
Also rätselhaft, ja, ja. Ja. Was heißt sonst noch individuell? Kann man das vielleicht noch ein bisschen ausdeutschen?
Sie hat eine sehr subtile Art, in der Idylle das Grauen hervorschimmern zu lassen. Das kommt bei ihr auf sehr leisen Sohlen. Sie schreibt sehr subtil, feinsinnig, wenig metaphorisch, eigentlich auch ganz schlicht. Aber sie schafft es doch, eine sehr dichte Atmosphäre zu erzeugen. Also dass so unter der heilen Oberfläche Gewalt hervorbricht, sodass Unsichtbare sichtbar gemacht wird. Und das ist vielleicht auch ein Zug der japanischen Kultur. Es gibt da so einen Begriff, der heißt Aimai, das Vage, dass sie eben auch in dieser Ambiguität schreibt.
Wir kommen nachher noch darauf zurück und können das dann vielleicht noch festmachen, auch durch den Text, den wir hier ja kennenlernen, oder die mehreren Texte, muss ich sagen. Es sind nämlich eigentlich 11 Geschichten, die da versammelt sind, die am Ende aber doch ein ganzes bilden, die eng verschränkt sind miteinander. Auch die Motive und Figuren sind kunstvoll miteinander verkreuzt. Da ist zum Beispiel eine Frau, die Erdbeertörtchen kaufen will in der Konditorei, und man erfährt dann, dass sie einen Sohn verloren hat, der mit 10 Jahren in einem Kühlschrank tot aufgefunden worden ist. Oder man erfährt die Geschichte einer Krankenschwester, die sich perfid rächt, dass ihr der Chefarzt untreu ist und doch wieder zu seiner Ehefrau zurückkehrt. Man hört die Geschichte eines Sattlers, der eine Tasche machen soll für ein Herz einer Frau, das irgendwie in ihrem Körper nicht Platz hat, also ein ganz besonderer Auftrag. Oder wir gehen in ein Museum für Folterinstrumente und lernen dort den Butler kennen, der für die Betreuung des bengalischen Tigers zuständig ist, der diesem Buch den Titel gegeben hat, »Das Ende des bengalischen Tigers«. Was sagt dieser Titel Ihnen auf der vorderen Ebene?
Der Titel ist eigentlich vom deutschen Verlag gewählt worden, weil der Originaltitel ein bisschen umständlich erschien. Der Originaltitel ungefähr übersetzt lautet »Schweigsame Leichen, schweigsame Tote, lüsterne oder obszöne Trauergesellschaft«.
Das ist relativ weit weg von »Das Ende des bengalischen Tigers«. Das umschreibt schon ein bisschen den Inhalt ja auch, dass Sie gesagt haben, der Originaltitel.
Aber das ist meist so, dass die Verlage das allzu sehr glätten. Das bedauere ich auch immer sehr. Oder halt so einschlägige Titel wählen, die einfach auf dem deutschen Buchmarkt dann vermeintlich besser ankommen.
Als Verkaufsargument, ja.
Aber, also ich denke eben auch, dass die japanische Kultur sowas durchaus schätzt. Eben wie ich das schon angesprochen habe, ne, dieses ambivalente Waage, was man nicht so ganz schnell in Schwarz und Weiß einordnen kann.
Wir sitzen hier, bevor wir auf eine erste Geschichte eingehen, sage ich das schnell, vor einer Art Synopse, die man Ihnen gemacht hat, extra für diese Sendung. Ich verdanke übrigens dem Autor dieses Werks das an dieser Stelle. Also wo versucht wird zu zeigen, wie diese Geschichten verschränkt wird. Es würde zu weit führen und wir würden uns verlieren in den Details, aber was kann man sagen zum Resultat?
Mir ist aufgefallen, dass so die Bezüge irgendwie dahin kulminieren, dass sie eine der Hauptfiguren eigentlich als Autorin darstellt. Also das würde ich jetzt romantische Ironie nennen, dass sie sich selber als Schriftstellerin in diesen Erzählungen darüber reflektiert. Und es deutet eben darauf hin, dass eine der Protagonistinnen, die alte Dame, die mehrmals auftaucht, einmal als jüngere Mutter, also Stiefmutter eines Kindes und dann eben später als so fast vagabundierende Frau, sich outet als Schriftstellerin, auch mit einer Phobie zu veröffentlichen, auch mit einem Hinweis auf ein Plagiat. Und da wird irgendwie klar, dass es eigentlich um ihre schriftstellerische Existenz geht. Es gibt dann auch noch ein Nachwort von ihr, das ist jetzt leider nicht mit veröffentlicht worden, wo sie selber sagt, es geht ihr als Autorin nicht darum, neue Texte zu schreiben, sondern Texte, die also ganz archaisch in Höhlenwänden eingeritzt waren, neu zu entziffern.
Das wäre hier der Tod, die Liebe, die Ungemacht des menschlichen Lebens, was zu betrauern ist, aber was etwas ist, womit der Mensch fertig werden muss. So banal muss man es sagen. Das ist eigentlich die ewigen Themen der Literatur werden hier verhandelt. Das ist nichts Außergewöhnliches in dem Sinn.
Also ihre westlichen Vorbilder sind Irving und Paul Auster zum Beispiel. Und über Irving sagt sie, dass sie von ihm gelernt hat, er in der Lage ist, besonders tragische Situationen so zuzuspitzen, dass sie dann ins witzig-humorvolle umschlagen. Und ich denke, das kann man bei ihr auch sehen. Dieses Groteske, also in dem Leid oder das Groteske in dem Grauen auch. Da ist sie auch eine Meisterin, das Grauen so auf leisen Sohlen darzustellen, was so in die Idylle hereinbricht.
Wir können gerade dies zum Anlass nehmen für einen Auszug aus der ersten Geschichte, aus diesem Buch Das Ende des bengalischen Tigers von Yoko Ogawa. Die ist übertitelt mit Ein Nachmittag in der Konditorei. Das ist eben da, wo diese Frau in die Konditorei geht, mit einer alten Frau ins Gespräch kommt. Und der dann erzählt, was der Anlass ist, dass sie hier Erdbeertörtchen kauft, nämlich zum 10-jährigen Todestag ihres Sohnes. Also ein trauriger Anlass. Und dann ist dort auch noch eben die Konditorin, die gar nicht bedient, sondern hinten bei der Theke abgewendet von den Kunden steht und leise vor sich hinweint. Es liest Doris Wolters.
Die alte Frau sah nach draußen und fuhr sich mit den Fingern durch ihr krauses Haar. Jedes Mal, wenn sie sich bewegte, ging ein sonderbarer Geruch von ihr aus, eine Mischung aus Heilkräutern, gegorenen Früchten und ihrer abgewetzten Plastikschürze. Es erinnerte mich an den feuchten Geruch, der mir entgegenschlug, als ich einmal heimlich die Tür zu dem kleinen Treibhaus in unserem Garten öffnete. Mein Vater züchtete dort Orchideen und hatte uns strengstens verboten, es zu betreten. Der Geruch der Frau war mir keineswegs unangenehm, vielmehr fand ich sie gerade deswegen sympathisch. »Wie schön, dass es Sahnetörtchen mit Erdbeeren gibt«, sagte ich und zeigte auf die Vitrine. »Und dann auch noch so gute, ganz ohne Zusatzstoffe oder unnötige Verzierungen. Einfach nur Erdbeeren und Sahne. Genauso müssen sie sein.« »Da haben Sie recht, dafür kann ich garantieren.« Das sind die beliebtesten Törtchen hier im Laden. Und das liegt an unserer besonderen Vanille im Teig. Sie sind für meinen Sohn. Er hat heute Geburtstag. Ah, herzlichen Glückwunsch. Wie alt ist denn Ihr Sohn geworden? 6. Er ist 6 und bleibt für immer 6. Er ist tot. Mein Sohn starb vor 12 Jahren im Innern eines Kühlschranks. Ein defektes Gerät auf einer Müllkippe, in dem er erstickt war. Als ich ihn sah, dachte ich im ersten Moment, er wäre gar nicht tot. Da er seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen war, glaubte ich, er würde nur sein Gesicht verbergen, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Daneben stand eine unbekannte Frau, reglos, mit leerem Blick. Ich wusste sofort, dass sie meinen Sohn gefunden hatte. Sie war blass, hatte zerzaustes Haar und ihre Lippen zitterten. Eigentlich war sie es, die mehr tot als lebendig wirkte. »Ich bin noch gar nicht böse. Nun komm schon, lass dich in den Arm nehmen. Ich habe dir auch einen Geburtstagskuchen gekauft. Am besten, wir gehen schnell nach Hause, hörst du?« Aber er rührte sich nicht. Den Kopf zwischen den Knien eingezwängt, kauerte er wie zusammengefaltet da um nicht an die einzelnen Fächer, die Box für die Eier und das Gefrierfach zu stoßen. Er muss sehr lange dort eingeschlossen gewesen sein. Es sah fast so aus, als würde sein gekrümmter Rücken mit der Finsternis verschmelzen. Drinnen war es stockduster, nur sein Nacken schimmerte im Fadenlicht. Die schlanke Form des Nackens, der Hautton, der durchsichtige Flaum. Ich erinnere mich noch an jede Einzelheit. »Nein, es ist nicht wahr. Der Junge schläft bloß. Das ist doch normal. Er hat nichts zu essen gehabt. Deshalb ist er jetzt völlig erschöpft. Ich werde ihn ganz vorsichtig tragen, um ihn nicht zu wecken. Er soll sich ruhig ausschlafen. Irgendwann wird er schon aufwachen, ganz bestimmt.« Die Frau neben dem Kühlschrank blieb stumm. Die alte Frau reagierte anders als alle anderen, denen ich bisher davon erzählt hatte. Ihre Miene zeigte weder Mitleid noch Befremden oder Betroffenheit. Wie gefasst mein Gegenüber auch immer tat, ich ließ mich nie täuschen. Seitdem ich meinen Sohn verloren hatte, besaß ich die Fähigkeit, den Gesichtsausdruck fremder Menschen zu deuten. Deshalb war ich auch sicher, dass die alte Frau mir nichts vorspielte.
Soweit diese Passage, dieser Auszug, dieses fürchterliche Ereignis, wie ein Kind da in einem Kühlschrank versteckt ist wahrscheinlich und die Mutter findet es dann so. Dieses Motiv tritt hier erstmals auf in diesem Kontext. Und in welcher Gestalt kommt das nachher noch? Wie macht's jetzt das? Also das geht ja eben weiter mit diesem toten Kind.
Ganz am Ende, in der letzten Geschichte, das eigentlich das allerletzte Motiv, ist eine Protagonistin, die über so eine Halde geht mit lauter Kühlschränken und sie öffnet dann, oder sie stürzt auf einen, öffnet die Tür und wähnt es dann so als ihr eigenes Grab. Und da verknüpft sich dann nochmal dieses Motiv mit dem Anfänglichen. Ansonsten tauchen halt Figuren aus dieser ersten Erzählung in späteren nochmal auf und so in ihrem eigenen Kontext dann. Zum Beispiel diese abgewandte Konditorin spielt in der nächsten Erzählung dann die Hauptrolle.
Und es gibt mindestens zwei Morde, glaube ich. Es gibt einen Suizid, einen Selbstmord. Am Schluss bringt sich vielleicht die Autorin, man weiß es nicht, vielleicht ist es eine Maske in Gestalt der alten Frau um, hinterlässt ein Buch mit lauter weißen Seiten. Also da ist viel Geheimnisvolles auch darum gerankt. Aber zunächst einmal ist es so eine ganz archaische Art, den Tod darzustellen, also fast brutal. Ist das für die japanische Gesellschaft auch so irgendwie schrecklich oder hat das einen anderen Anstrich?
Also in Japan herrschte dieser religiöse Synkretismus, Shintoismus, Buddhismus und bezeichnet es auch, dass diese diesseits gewandte shintoistische Religion zum Beispiel bei Hochzeiten dann zum Tragen kommt, während Beerdigungen buddhistisch ablaufen. Also Buddhismus, der mit Wiedergeburt, Karma, Nirvana verbunden ist. Andererseits im Shintoismus ist der Tod stark stigmatisiert als was Schmutziges. Und ich denke, das ist auch eine Spaltung in der japanischen Gesellschaft, Kultur, der Umgang mit dem Tod. Auch tabuisiert. Es gibt zum Beispiel in der Sprache Worte wie Zahlen, also selbst schon bei Zahlen, die tabuisiert sind, weil sie synonym sind mit Tod. Die Zahl 4, die Zahl 7, Shi und Chichi, dafür gibt es Ersatzzahlen, die eben nicht diese Konnotation haben.
Also was würde das ausdrücken, dass man Scham hat, so zu sprechen, wie diese Autorin das da tut? Wäre das fast ein Tabubruch, so über den Tod zu sprechen? Oder ist das im Kontext der Literatur durchaus erlaubt, ich sage so in Anführungsschlusszeichen?
Naja, das wage ich jetzt auch nicht so richtig einzuschätzen. Aber ich denke, also der Tod ist schon in der Kultur auch sehr verankert. Man kennt es ja auch aus diesen rituellen Selbstmorden in der Samurai-Ethik, Seppuku, was hierzulande als Harakiri bezeichnet wird, wo man aus Loyalität, aus einem Ehrbegriff heraus sich umbringt. Also da hat der Tod ja irgendwie einen ganz öffentlichen Status dann auch. Ich denke, es ist beides. Also es ist irgendwie extrem, ja, so dieser Widerspruch zwischen Tabuisierung und Lust, wie auch der Film Der Reich der Sinne, ne, das ja irgendwie gut darstellt.
Ich habe gelesen, dass Yoko Ogawa aus einem Elternhaus kommt, wo der Shintoismus einen großen Stellenwert hatte. Hat sie das irgendwie besonders geprägt?
Nee, ich denke, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Also, dass alle irgendwie shintoistisch-buddhistisch sind, aber mehr zweckgebunden. Dass halt so Feierlichkeiten dann in diesem religiösen Rahmen ablaufen, aber dass das nicht jetzt unbedingt das Weltbild richtig prägt.
Was würden Sie sagen, was für ein Weltbild hatten diese Autorin? Das ist eine große Frage, aber Sie haben gesagt, mit welchen Autoren Sie sich selbst beschäftigt, was sehr wichtig ist, Paul Auster zum Beispiel, John Irving, amerikanische Autoren, also das ist ja wahrscheinlich das ganz andere zur japanischen Gesellschaft.
Was vielleicht so ein bisschen raussticht, ist dann doch das Individuum, was bei ihr dann eine Rolle spielt, was in der japanischen Gesellschaft ja eher nivelliert ist, wie man jetzt auch sieht angesichts der aktuellen Ereignisse.
Zum Beispiel, wie würden Sie das jetzt übersetzen in die Gegenwart dieser Katastrophe, also dieses Tsunami und dann des Erdbebens und der AKW-Katastrophe in Fukushima?
Na, dass alle irgendwie zusammenhalten, diese Solidarität, dann dieser Gemeinschaftsgeist, der Katastrophe die Stirn zu bieten, alles wieder aufzubauen, den Schaden zu begrenzen, dass es immer ein Gemeinschaftsakt ist. Auch die Scham vielleicht gegenüber der restlichen Welt, dass ihnen diese Katastrophe passiert ist.
Und wenn man das nochmals versucht zurückzuübersetzen in diese Literatur, in dieses Stück Literatur, was wäre denn das Individuum da in diesem Kontext?
Also es gibt dort auch Gemeinschaftsgefühl, denke ich, in den einzelnen Erzählungen, was so über vielleicht unser Maß hinausgeht, Duldsamkeit und Mitgefühl. Das macht auch die Wärme dieser Erzählung wiederum aus, also bei all dem Grauen, was sie auch darstellt, was so plötzlich einbricht. Aber trotzdem finde ich, dass die Protagonisten doch eine sehr eigene Psyche bekommen, die sie auch sehr auskleidet.
Was steckt an Männer- und Frauenbilden diesen Texten? Es fällt auf, dass die Frauen eigentlich eher die Opfer sind. Es gibt auch eine Täterin, also man darf nicht verallgemeinern, aber ihnen stößt das Unglück zu. Sie leiden dann still vor sich hin, weinen ganz still. Hat das auch mit Frauen- und Männerbild zu tun, mit Rollen auch, die zugeordnet sind?
Das habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich fand es ziemlich ausgewogen zwischen Erdulden und auch Aufbegehren. Also gerade in der Rolle der Täterin, der eifersüchtigen Furie dann. Und das finde ich eigentlich beides vertreten. Das sehe ich hier jetzt nicht so. Also die Frauen sind doch eher unterwürfiger, zustimmender in ihrem äußeren Verhalten.
Eben, und sowas lese ich im Subtext auch mit in diesen Geschichten. Oder würden Sie das sagen, das sehen Sie nicht?
Also wie gesagt, ich sehe da beide Seiten.
Erinnern Sie sich, wie das war beim Übersetzen in dieser Beziehung?
Also sprachlich war das eigentlich sehr einfach. Ihre Sprache ist sehr schlicht. Sie benutzt auch wenig Metaphern, was ich eigentlich auch sehr angenehm fand. So, sie schafft einfach durch akkurate, präzise Beschreibung, Akkumulation von Details eigentlich so eine Atmosphäre zu schaffen. Und was ich eben immer schön fand, war diese Idylle, die sie erst aufbaut und dann dieser Schock, der plötzlich so in einem Satz, wo sich alles dreht, so ins Unheilvolle. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Also Sie würden sagen, das ist ein Text, der für uns durchaus ganz leicht verständlich ist,
ja.
Letztlich. Aber das wäre doch ein bisschen atypisch. Ich habe so die Vorstellung, es gibt doch noch ein japanisches Geheimnis in der japanischen Literatur, dass vielleicht wir nicht so leicht knacken können oder hinter das wir nicht so leicht kommen können, weil doch noch kulturelle Differenzen sehr starker Natur dazwischen stehen.
Naja, in der japanischen Ästhetik gibt es diesen Ausdruck Wabi oder Sabi und das bezeichnet eigentlich das Schlichte. Und dass sie zu sagen, mit wenig Mitteln, also jetzt auch wenig sprachliche Mitteln eigentlich schafft, doch eine ganz dichte Atmosphäre zu schaffen und das Unsichtbare eigentlich dann ganz subtil sichtbar zu machen. Durch ihre feine Textur.
Sie kennen natürlich auch andere Werke dieser Autorin. Ist dieser Text jetzt durchaus repräsentativ für Sie oder gibt es große Unterschiede im Gesamtwerk? Yoko Ogawa hat ja schon x Romane geschrieben, ich weiß jetzt keine Zahl, aber das sind wirklich viele, es ist ein großes Werk schon.
Nee, ich denke mal, das ist alles so auf dieser, also in diesem Stil, so magischer Realismus, surreal. die schreibt ja auch Romane. Und hier finde ich eben interessant, das erinnert mich auch so an Filme wie Shortcuts oder so, dass eben so verschiedene Szenen so miteinander verschränkt sind, dass sie auch Handlung vorantreiben. Obwohl die Erzählung erstmal so nichts miteinander zu tun haben, aber durch die Verschränkung der Details kippt es dann doch irgendwie so als Movens.
Ja, und man könnte die innere Logik jeweils ein bisschen vermissen, aber das tut man nicht. Man nimmt das an, der ja. Vorhang fällt und dann geht ja. eine neue Szenerie ja. auf sozusagen. Das sind wirklich ganz harte Schnitte. Ja.
Mich erinnert das auch irgendwie an M.C. Escher, an die Zeichnung von M.C. Escher, diese Möbius-Schleifen, also dass man so hineingesogen wird in so eine Realität und dann rauskatapultiert wieder in die nächste Geschichte und wirklich so man die Logik dann auch nicht hinterfragt. Ne?
Nochmals zurück zur Situation jetzt in Japan. Also es fällt ein bisschen schwer, jetzt einfach diese Literatur zu sehen, ohne das andere auch mitzudenken, obwohl diese Katastrophe medial schon fast wieder verschwunden ist und die Japaner jetzt mit sich allein sind. Was heißt das? Also sie sind mit sich allein oder sich selbst überlassen. Ist das auch etwas, was ihnen durchaus vielleicht zu Pass kommt oder erwarten Sie, dass der Westen jetzt da aktiver wäre und dass man auch mehr Empathie hätte mit Ihnen zum Beispiel, oder wie ist das?
Nee, also ich denke eher Ersteres, dass Sie da so ein bisschen in Ruhe gelassen werden wollen und wieder auf eigenen Beinen stehen und die Katastrophe selber bewältigen. Das zeichnet ja auch diese Kultur aus. Auch als Inselvolk gibt es dann halt diesen Stolz, alles aus eigener Kraft zu schaffen, diese Autarkie. Und auch nach Hiroshima ist das ja so ein Ethos, ne? Aus diesen Trümmern aufzuerstehen. Und ich denke, das ist jetzt auch so die Situation.
Was es offenbar nicht gibt, ist, dass das Thema von Naturkatastrophen jetzt breiter verhandelt würde in der Gegenwartsliteratur, in der japanischen. Man könnte ja die Vorstellung haben, dass in einem Land, wo man so auf einem Vulkan sitzt, buchstäblich, oder eben auf Erdbebengebiet und immer gefährdet ist, dass das auch thematisiert würde. Aber würde das gar nicht passen zu der Mentalität und zu all dem, was wir jetzt auch bisher schon in kleinen Versatzstücken zu dem japanischen Anführungsschlusszeichen gesagt haben?
Es gibt so in der Manga-Literatur und in den Trickfilmen, Animes genannt, da gibt es schon diese Thematik, aber natürlich dann so als Science Fiction und dann nochmal aufgebläht, aber nicht ernst zu nehmen.
Was heißt nicht ernst zu nehmen?
Naja, da ist es ja dann eher Thrill, denke ich, ne? Und in der Literatur wäre es dann vielleicht ein ernstes Thema. Aber irgendwie stehen die Katastrophen ja an der Tagesordnung, also die haben ja andauernd Tsunamis, Erdbeben im kleineren Maß, sodass damit auch ein Umgang irgendwie besteht.
Ja, insofern widerspiegelt das auch eine gesellschaftliche Realität vielleicht, also mal abgesehen davon, dass die Vorstellung, dass dann alle über Katastrophenszenarien schreiben müssten, absurd ist, ja, aber offenbar gibt es auch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem, vielleicht auch aus Gründen, die wir jetzt ja dargestellt haben, dass man eher von einem individuellen inneren Punkt des Wiederauferstehens oder so ausgeht und dass das keine größere gesellschaftliche Klammer ist.
Vielleicht ist einfach noch so ein Fortschrittsoptimismus da vorhanden und jetzt ist es das erste große Trauma und es hat noch gar nicht so Fuß gefasst, ne? In der Gesellschaft, in der Literatur. Das wird noch kommen und die Auswirkungen werden ja auch langfristig erst zutage treten.
Nun heißt dieses Buch Das Ende des bengalischen Tigers. Es gibt eine kurze Passage, wo eine Figur die Reststücke des Fells des Tigers, der Haut noch zusammensammelt, ihn noch ein letztes Mal rekonstruiert, aber dieser Tiger eigentlich schon tot ist. Was ist für Sie das Ende dieses Tigers? Könnte man das irgendwie noch deuten? Metaphorisch.
Ich finde irgendwie, das hat auch so eine Parallele zu dem, was ich vorhin sagte, mit der romantischen Ironie, dass auch das Zerfallen des Fells, dieses kräftigen Tiers, sich widerspiegelt in der, dass Fiktion dann halt doch ihre Grenze hat. Das ist dann wie so eine Metafiktion, wo sich Fiktion in der Fiktion verbirgt und dadurch wird es natürlich auch wieder realiter.
Ja, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Sabine Mangold, ich danke Ihnen sehr und kann Ihnen, die Sie zugehört haben, nur die Lektüre dieser Autorin empfehlen, denn das lohnt sich. Ich hoffe, dass wir das auch zeigen konnten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.